Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marianne Raue. Ich bin gebürtige Berlinerin und betreibe auch hier in Berlin seit 10 Jahren ein erfolgreiches Restaurant zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim. Ich liebe es, neue Geschmäcker auszuprobieren, tolles Essen, tolle Weine, tollen Champagner. Aber am meisten liebe ich es, interessante Gespräche zu führen mit interessanten Frauen aus der Gastronomie. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Ilona Scholl bei mir begrüßen zu dürfen, Mitinhaberin des Restaurants Toulouse-Lautrec. Hallo Ilona, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein und dein Champagner austrinken zu dürfen.
Dankeschön. Du hast aber heute auch einen mitgebracht, das fand ich sehr, sehr schön. Was hast du denn heute mitgebracht?
Ich habe gerade ja erfahren, dass du den auch verkaufst. Genau. Das heißt nichts, was dir unbekannt ist. Urel Frère, ich glaube aus Lüth. Ne?
Ich nicke jetzt einfach.
Ja, genau. Und die Cuvée aus einer Solera, ich glaube 82 haben die angefangen zu cuvettieren, auszubauen. Und genau, und jetzt im Jahr 2020 öffnen wir auf jeden Fall dieses schöne Exemplar. Memoir heißt er. Und er ist ein bisschen fordernd, aber ganz, ganz großartig. Das heißt, es gibt bestimmt manchmal so einen Moment, wo dieses Glas unsere Aufmerksamkeit wieder haben will.
Wollen wir einmal anstoßen und die Gläser klingen lassen? Oh, was für ein schöner Klang. Und was für ein schöner Duft.
Mhm. Machst du das auch manchmal, dass wenn du im Restaurant bist und du hebst 2 Gläser aus, dass du die so aneinander schlägst und dann eins davon so ans Ohr hältst?
Mhm, wenn dann nur durch Tollpatschigkeit.
Okay. Gut, ich mache das manchmal.
Das ist ja aber süß. Ja, aber der Klang von Gläsern ist ja auch was Schönes.
Ja,
also absolut. Ich meine, vor allen Dingen, weil Gläser ja so eine kleine Welt für sich sind. Mhm. Aber wir schweifen ja schon wieder aus. Wir wollen, wenn ich erstmal anfangen, dass du dich vielleicht ein bisschen vorstellst.
Ja.
Weil die Zuhörer, die dich gar nicht kennen, die würden natürlich gerne wissen, wer du bist, was du machst, was dir Spaß bereitet, warum du diesen Beruf ergriffen hast.
Ich muss das ja jetzt aber eigentlich genauso konzise und elegant machen wie du gerade.
Nee, ich habe mich ja vorbereitet.
Okay. Ja, okay, gut. Obwohl man ja eigentlich meinen sollte, dass man auf einen Kurzabriss des eigenen Lebenslaufs vorbereitet sein sollte. Jetzt bin ich 37 Jahre lang ich gewesen und kann das immer noch nicht so gut. Ich dampfe das einmal ganz kurz ein. Ich bin ja wahnsinnig gut darin, mich kurz zu fassen.
Wir haben Zeit, Ina, wir haben Zeit. Ja.
Okay, Versuch Nummer 1. Also, du hast mich ja gerade schon namentlich eingeführt, dann sage ich einfach mal, wie alt ich bin. Und zwar 37. Und ja, wenn es jetzt um eine Lebenslaufszusammenfassung geht, muss man wahrscheinlich sagen, dass ich die ersten 30 Jahre damit zugebracht habe, erratisch zu suchen, wo ich hin will und zu prokrastinieren. Und dann muss man tatsächlich die schicksalhafte Begegnung mit meinem Partner Max Strohe einmal ins Feld führen. Denn damit hat sich, glaube ich, dieser Pfad der Selbstständigkeit eröffnet. Und wir haben das Restaurant Toulouse-Lautrec geöffnet und wussten, glaube ich, anfangs auch noch nicht so richtig, wie, was, wo, wann, warum. Und haben aber gemerkt, dass dieses Gestalten und auch dieses unternehmerische Wirken können also ziemlich gut funktioniert und auch, dass wir in unseren Fähigkeiten und aber auch Unfähigkeiten ganz gut ineinander greifen. Und das waren die letzten 5 Jahre und das war ganz großartig.
So. Du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, aber doch schon ein bisschen in dieses ganze Geschehen der Selbstständigkeit reingesprungen mit beiden Beinen und dann noch...
Und auch ein bisschen mit angeschubst werden, wenn man ehrlich ist. Ja, ich bin nicht so die... geborene Hasardeurin, das muss man echt sagen. Also ich wurde überzeugt, glaube ich. Also das war bei mir wahrscheinlich echt genau andersrum wie bei dir. Ne? Wenn ich es richtig weiß, dann warst du bei, im Restaurant Tim Raue die treibende Kraft.
Das stimmt, mit meinem Geschäftspartner Tim. Ja, der war nicht so begeistert von der Idee, als ich ihm eines Abends irgendwie unterbreitet habe. Hey, lass uns doch bitte mal selbstständig machen. Ich habe keine Lust mehr auf das, was gerade so passiert um mich rum. Das war ein Ausdruck meiner Frustration, meiner Situation, wie ich gearbeitet habe, mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich persönlich habe in dem Moment gemerkt, dass ich so an meine Grenzen gelangt bin, was Verständnis angeht für Nichtwissen. Mhm. Und da ich auch jemand bin, der, wenn er davon überzeugt ist, dass er etwas besonders gut kann, das eben auch tut und dabei auch nicht gehindert werden möchte, war die logische Konsequenz dann die Selbstständigkeit. Und Tim hat es nicht lustig gefunden, sagen wir es jetzt mal so. Der hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Krass. Und dann ist es bei uns aber so gewesen, lief das so ineinander, dass er dann gesagt hat, okay, er hat davon geträumt, dass das in den Räumen wäre, weil da er gerade ein Catering gemacht hat. Und ich so, okay, lass uns mal vorbeigehen. Und dann war das so, wie das Leben halt spielt. Die wurden die Räumlichkeiten gerade aufgegeben von der Galerie Krone. Die ist ja da noch in dem Haus geblieben, aber die vorderen Räume haben sie aufgegeben. Und wir haben damals den Hausbesitzer kennengelernt und gleich bei der ersten Besichtigung diesen sehr kahlen, reduzierten Ort mit 4 Wänden und einem Untergeschoss mit Handschlag angemietet. aber die beste Entscheidung meines Lebens.
Wusstest du, weil das war nämlich bei Max tatsächlich so, der ist mir gegenüber zumindest aufgetreten mit so einer ganz unverbrüchlichen Sicherheit, dass das was wird. Ne? Also, und ich glaube, wenn der nicht diese Zuversicht ausgestrahlt hätte über ja, Monate, 1,5 Jahre hinweg eigentlich, ne? Dieser total unerschütterliche Glaube daran, du, das ist das Richtige. Ganz ehrlich, ich sag dir, das ist das Richtige. Ich weiß, dass das klappen wird. Wenn der das nicht gemacht hätte, hätte ich dieses Risiko nicht eingehen können. Ich glaube, das war so ein Vertrauen dann in dem Moment und wahrscheinlich auch unzulässige Komplexitätsreduktion, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, wenn dem das so klar vor Augen steht und der ist ja jetzt nicht irgendwie klinisch diagnostiziert als jemand mit Wahnvorstellungen oder so, vielleicht stimmt es, vielleicht hat der einfach recht und ich hatte irgendwann keine Gegenargumente mehr. Und ich war aber auch noch nie in der Situation, dass ich gesagt habe, ich habe keine Beweise dafür, aber ich weiß, dass das klappt. Und also meine Frage an dich ist an der Stelle, ich verstehe total, dass man irgendwann die Faxen dicke hat und sagt, hey, ich stoße da so an eine Decke und ich finde so vieles falsch. Und ich will das gerne selber besser gestalten können und so. Aber wusstest du, dass das klappt?
Ja, auf jeden Fall. Weil Tim ist für mich also wirklich unabhängig davon, dass er damals mein Ehemann war und man natürlich eh noch extremer begeistert ist, als wenn man das nur reiner Geschäftspartner ist. Aber für mich einer der begabtesten Köche, die wir in Deutschland haben, aufgrund dessen, weil er nicht nur sehr, sehr gut kochen kann und also eine angenehme Art von Kreativität hat, also nicht so eine, nicht an der man vielleicht nicht, die nicht fassbar ist, sondern er eine ganz bestimmte Geschmackswelt schon immer verfolgt hat, dieses Süße-Säure-Schärfe-Spiel. Mhm. Und was ich an ihm wahnsinnig schätze, ist seine Flexibilität. Er kann sich wahnsinnig schnell neuen Situationen anpassen und das Optimum rausholen. Und er ist auch in der Küche, was den Wareneinsatz geht, extrem sparsam. Mhm. Also, und das sind so die Punkte, die es ausmachen, also die ihn zu so einem wirklich tollen Koch machen und vor allen Dingen auch in einem privat geführten Unternehmen eben auch dazu führen, dass sich das auch mit der Zeit rechnet.
Aber das ist ja quasi jetzt nur die eine Seite. Also das ist das Vertrauen in die Person, mit der man gründet. Was ist denn mit der anderen Seite? Also im Grunde genommen deine ganze Aufgabe. Naja, das wusstest du auch.
Ja, natürlich. Durch meine berufliche Erfahrung. Ich habe ja auch im Hotels gearbeitet und da ja auch die finanzielle Seite mitbekommen und habe dann eine Zeit lang in einem Fitnessclub hier in Berlin gearbeitet, die damals eröffnet hatten. Die waren aber so aufgebaut, und das war das Spannende, was für mich so toll war. Die hatten einen F&B-Bereich, der viel zu groß war für diesen kleinen Fitnessclub. Es wurde, die Eigentümer waren Engländer. Und ich habe da als Restaurantleiterin angefangen, und dann ist der F&B-Manager gegangen. Innerhalb von 3 Monaten war ich F&B-Managerin und musste ein Budget fürs nächste Jahr, für die nächsten 3 Jahre auf Englisch schreiben. Und ganz ehrlich, nein, also da waren ein paar Sachen, die musste ich mir einfach selber noch beibringen. Und das habe ich in dieser Zeit gemacht. Also ich habe ein ganz tolles Budget hingelegt, auf Englisch, fließend, 10 Seiten, schriftlich. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich diese Kombination aus dem Bürokratischen mit Finanzen, mit Zahlen zu spielen, sie zu verstehen und auch dann da zu sein und daran auch ein bisschen zu stellen, dass mir das halt wahnsinnig genauso viel Vergnügen bereitet, wie am Gast zu sein und Gastgeber zu sein. Und das ist natürlich toll. Ja. Und das ist die Selbstständigkeit. Hast du das denn auch? Also, dass du sagst, oh, die Zahlen, die liebe ich, oder ist das bei dir anders?
Also, ich habe gelernt, also erstens sie zu verstehen und zweitens auch, dass die wichtig sind. Und auch, ich will auch so nah an den Zahlen dran sein, dass ich immer ganz, ganz schnell reagieren kann. Also, das habe ich gemerkt, so einen Schritt oder einen Fuß breit im Büro stehen, ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe aber gerade gedacht, als du das so erzählt hast, dass du, glaube ich, mit einem sehr realitätsnahen Selbstverständnis in diese Anfangsphase reingegangen bist. Also, dass du irgendwie schon wusstest, okay, das und das und das bringe ich mit und das brauche ich auch für die Gründung und das und das kann ich. Und also, dass da so ein Selbstbewusstsein vielleicht auch
drin steckt. Ja, aber trotz alledem würde ich sagen, ist es nicht so, dass dich das davor rettet, Fehler zu begehen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber also ich habe auf jeden Fall einen Griff in die falsche Richtung gemacht, damals mit dem ersten Steuerberater. Ja. Wir haben das damals, diese Entscheidung getroffen, und ja, wir haben auch ein bisschen dafür bezahlt. Ja. So, es war so schlimm. Also da, ich hatte das ehrlich gesagt wirklich unterschätzt, wie sehr ein Steuerberater die Zahlen nicht darstellen kann, dass sie so sichtbar sind, dass man sieht, dass man da gerade auf eine Insolvenz hinsteuert.
Ja. Okay.
Und das war so nach 1,5 Jahren. Und dann bin ich nochmal zur Berliner Volksbank, damals mit Tim zusammen, und dann haben wir nochmal nachfinanziert. Wir hatten damals schon 750.000 Euro aufgenommen, haben nochmal mit 100.000 nachfinanziert. Die sind auch mitgegangen bei der ganzen Geschichte, haben den Steuerberater gewechselt, die ganze Sache nochmal anders aufgerollt. Und dann ging es aber in die richtige Richtung. Aber das war so der Moment in meinem Leben, wo ich nach 10 Jahren fast wieder angefangen hätte zu rauchen, muss man so sagen. Also es war, ich kann heute wirklich nur jedem mit auf den Weg geben, mit dem, ein guter Steuerberater, der sich kümmert, mit dem man wirklich eine fließende Kommunikation hat, ist das Wichtigste, also eine der wichtigsten Faktoren. Es gibt ganz viele, aber wenn du den nicht hast und irgendwie nur alle 3 Monate mal mit dem sprichst, dann kannst du dir eigentlich gleich die Karten legen. Nicht, also vor allem bei der Größe des Unternehmens, wie wir das jetzt haben. Also, und wir haben ja
obwohl deins ist, glaube ich, echt noch um einiges größer als...
Wie, auf jeden Fall. Ja, wir sind ja mal so zwischen 35 und 40 Mitarbeitern.
Ja, nee, wir sind bei 10. Also, und ich 10 magst du nicht damit. Nee, ist eine andere Unternehmensgröße, Marie. Ich habe gerade gedacht, als ich gehört habe, was für eine Investitionssumme. Also das ist, bei uns war es auch viel weniger, es war echt so viel hemdsärmeliger und viel mehr, wir kratzen unser Trinkgeld zusammen und dann nehmen wir noch so einen kleinen Kredit auf, und da hatten wir dann auch einfach Glück mit dem Objekt und so, ne? Weil also die meisten Sachen, die wir uns angeguckt haben, hätten wir uns auch allein so was, die Ankaufsumme des Interieurs.
Ja, das ist unglaublich, oder? Und dann kaufst du unten ein Interieur an, was du auf jeden Fall wegschmeißen musst.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe das noch nie verstanden auf unserem Markt, auf dem Markt der Gastronomie, warum du denn völlig so eine große Ablöse zahlen musst für nichts.
Teilweise, weil die Leute ihre Kohle wieder haben wollen.
Ich kann es auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch ein Grund, warum ganz viele dann nicht gründen, weil die Ablösesumme für ein paar einfache Holzstühle so hoch ist, dass du denkst, ja, das bezahle ich jetzt aber keine 80.000 Euro.
Klar, vergiss
es. Oder 100.000, ist uns das noch wenig.
Ja, absolut. Und da hatten wir in dem Laden, in dem wir jetzt einfach sind und mit dem wir auch echt zufrieden sind und der ganz charmant ist, auch wenn er uralt ist und man manchmal echt verzweifelt daran, dass man gerade irgendwie, die Kaffeemaschine geht jetzt gerade wieder nicht, weil irgendjemand hinten links im Küchenkeller das Licht wieder angemacht hat. Und, also wirklich so, ne? Das ist ein Haus von 1899 und wahrscheinlich ist unser Stromkasten auch von 1899. Aber es ist trotzdem irgendwie so charmant und schön gleichzeitig und so. Es ist so leicht, sich da drin wohlzufühlen, dass man solche kleinen Wehwehchen irgendwie ganz gut verknusen kann. Aber abgesehen davon, hey, ich weiß nicht, ob ich damals, ich kann, glaube ich, wirklich mit Fug und Recht sagen, dass wenn mir jemand gesagt hätte, so, und jetzt musst du eine 3/4 Million Kredit aufnehmen, dann wäre ich aber ich wäre, glaube ich, innerhalb von meiner persönlichen Bestzeit über die Stadtgrenze rausgerannt.
Also ehrlich gesagt, wir mussten ja auch 10% Eigenkapital bringen. Also erstmal muss ich die GmbH gründen, das waren ja auch nochmal 25.000 Euro und dann nochmal 10% Eigenkapital. Die sind jetzt auch nicht einfach so vorbeigehüpft, weil wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir wirklich gerne Wein trinken und gerne essen. Das muss ja auch bezahlt werden.
Ja, klar, logisch.
Aber das ist, das war sein Geld schon wert. Aber man muss auch sagen, wir sind wirklich in so große Räumlichkeiten. Insgesamt haben wir jetzt 750 Quadratmeter angemietet. Das ist auch über die Jahre gewachsen. Wir haben noch Kellereinheiten mit dazu genommen. Wir haben noch Büro dazu angemietet, weil wir so groß geworden sind. Aber als wir da rein sind, da war ja nichts. Wir hatten ja keine Toiletten. Wir hatten keine Abluft. Wir hatten keinen Fettabscheider. Also gar nichts. Und das musste ja auch alles investiert werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus, und ich glaube, Tim sieht das genauso, das sind so gut investierte 750.000 Euro gewesen, weil das Holz, was wir da haben, wir haben das jetzt immer wieder alle paar Jahre mal aufarbeiten und pflegen, das ist 10 Jahre alt. Wir sind jetzt 10 Jahre alt. Die Stoffe von Quadrat, die sind jetzt 10 Jahre alt und wir mussten nur wenige Sachen ausbessern. Das ist echt, wenn du in wirklich sehr gute Sachen investierst und Qualität, die wirklich auch sagt, dass sie langlebig ist, das lohnt sich. Ja. Und jetzt haben wir ja nochmal für 10 Jahre unterschrieben.
Ja, ich wollte gerade erstmal gratulieren zu den letzten 10 und krass. Sind auch lange Zeiträume, für die man da unterschreibt.
Ja, aber naja, natürlich war der Gedanke, dass wir uns da sehr wohlfühlen. Wir haben ganz tolle Vermieter. Das ist jetzt von Generation zu Generation übergegangen. Und das macht dann eben auch Spaß, in einem Haus zu wohnen, wo man sich willkommen fühlt und wo der Vermieter auch sagt, er ist stolz darauf, dass wir in dem Haus sind.
Ja.
Ich kenne ja ganz viele in der Stadt, die haben halt auch Probleme mit dem Vermieter oder mit den Mietern über uns. Das haben wir ja nicht. Das haben wir ja nicht, weil wir ja eigentlich keine Miete an dem Haus haben, es ist ja alles Büro, Gebäude und insofern war das eine gute Entscheidung, an Checkpoint Charlie zu ziehen.
Ja.
Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie Probleme im Haus?
Die Leute, die direkt über uns wohnen, die haben, glaube ich, manchmal schon ziemlich unter uns zu leiden.
Ja, obwohl man das ja nicht will, das muss man ja auch immer sagen. Man versucht ja immer Rücksicht zu nehmen.
Ja. Wir haben halt auch echt, die Leute, die bei uns im Haus sind, sind tolle Leute und bei uns hat in den letzten 5 Jahren niemand jemals die Polizei gerufen. Und dafür, dass wir in der Wohngegend sind, ist das was total Besonderes. Und klar, wir haben auch ein wohngegendfreundliches Konzept, sprich keine Live-Musik. Wir halten uns an unsere Schließzeiten und sind, glaube ich, generell auch Leute, die um Rücksichtnahme bemüht sind. Aber du weißt es ja selber, eine Gastronomie ist halt einfach irgendwie laut.
Hast du denn deine Wahl in der Gastronomie, dich niederzulassen als Frau, jemals mal bereut oder Situationen gehabt, wo du denkst, hey, das hätte ich mir jetzt gerne gespart?
Aus einer weiblichen Perspektive heraus gesprochen?
Das würde mich mal interessieren.
Also es gibt auf jeden Fall Situationen, also es ist noch nie so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich bereue meine Berufswahl, weil mich gerade jemand so vorgeführt oder gedemütigt oder klein geredet hat, dass der mich quasi dergestalt in meinen Grundfesten erschüttern kann. Nee, so weit ging das nie. Aber es gab definitiv schon Situationen, in denen ich ganz eindeutig weiß, dass ich da schon auch nicht jetzt gerade nur als Person oder als Mensch in meinen Fähigkeiten vielleicht irgendwie kritisiert bin, sondern dass ich anders behandelt werde als Frau. Ne? Und also das fängt echt an bei solchen Sachen wie, das passiert zum Glück selten, aber dass mir jemand in meinem eigenen Laden, der sich wirklich schon einen halben Abend lang dolle daneben benimmt, so herrisch sagt, er möchte jetzt den Geschäftsführer sprechen. Ne? Und oder das ist.
Da schwebst du bestimmt wie so ein Engel vorbei, so, ja, hallo!
Ich habe mich einmal um meine eigene Achse gedreht in dem Moment.
Ach, das macht Spaß.
Das hat richtig Spaß gemacht. Wobei ich auch echt sagen muss, dass ich in dem Moment auch einfach schon auf so einem unterdrückten Aggressionslevel war, dass ich das ganz gut machen konnte. Ne? Also in den meisten Fällen ist es schon so, dass ich. Es dauert bei mir ganz, ganz lang, bis ich irgendwie anfange, meine eigenen Gäste vorführen zu wollen oder so. Aber da war bei mir auch einfach schon so ein Punkt erreicht. Ich hatte den Tisch vorher schon so ein bisschen an mich gerissen, weil ich gemerkt habe, oh,
der könnte entgleiten und
das
in Richtung, die man gar nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Ja,
genau.
Das kenne ich.
Und es war so ein, das gibt's ganz, ganz selten zum
ein Glück. Es wird es auch immer weniger.
Ja, das ist richtig, richtig großartig. Die Leute sind eher, also man merkt, dass die Menschen, die uns so frequentieren oder die gehobene Gastronomie frequentieren, dass die mehr und mehr auf Augenhöhe operieren. Und dass es weniger darum geht, dass jemand sich so an dir hochhangelt und seinen Status dadurch symbolisieren kann, dass er dich irgendwie einmal unter dir platziert. So im Gedenken an die Dienstmagd von früher oder so. Aber manchmal gibt es das noch.
Ich kann mir dich richtig schön vorstellen mit so einem Hütchen. Ja. Entschuldige.
Doch, auf
manchmal
jeden Fall.
Sollte man den Gästen vielleicht, das sollten wir uns gleich als kleinen Insider-Witz mal besorgen, ja. Wir beide. Und uns da mal aufsetzen.
Das Häubchen.
Ja.
Und auch das Verschwinden, das damit einhergeht.
Und so das kleine Schürzchen vielleicht, was man noch dazu packen kann.
Auf jeden Fall. Ich habe sowas noch im Keller.
Hast du das auch noch auf einer Abschlussprüfung?
Ja, nee, ich bin noch über einen zweiten Bildungsweg gekommen.
Ja. Ich musste nämlich in der Abschlussprüfung tatsächlich noch einen Rock anziehen. Und ein kleines weißes Kellnerschürzchen, grüßtes anziehen.
Weißt du, wie das inzwischen ist?
Das ist ja der Hammer.
Man muss es jetzt nicht mehr machen, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wir leider, und das ist auch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt und wo wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen haben, unser Beruf stirbt ja irgendwie aus.
Ja.
Und ich habe leider seit 4 oder 5 Jahren keine Auszubildenden oder Auszubildende in dem Beruf Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann gehabt. Ja. Und ich habe heute eine Bewerbung.
Nein!
E-Mail-Post.
Sowas gibt's noch.
Und bin fast um den Tisch rumgetanzt und habe gedacht, wow, wie schön.
Ehrlich, ja? Für den Service?
Ja, für den Service. Ich dachte so, wow. Ich habe kurz innegehalten und mich gefreut. Ich finde es so schade. Und das hat aber auch dieses, was du auch gerade gesagt hast, dieses Thema Augenhöhe. Hm. Ich glaube, dass unser Beruf, und ich sage das immer so ganz platt, der Kellner, der Beruf des Kellners, dass der wahnsinnig gelitten hat in den letzten 20 Jahren oder wahrscheinlich auch vorher schon an Ansehen und dass der halt im Gegensatz zu dem Beruf des Kochs nicht mitgewachsen ist.
Ja.
Und außer man ist jetzt Chefin oder Chef, wo dann die Gäste auf einmal Respekt haben.
Ja, ja.
Es ist sehr, sehr schwierig, dass die Menschen verstehen, dass wir unseren Beruf ausüben, weil wir auch so das gewisse Etwas mitbringen. Ob wir den jetzt gelernt haben, direkt über die Ausbildung oder ob wir das über einen zweiten Bildungsweg machen oder uns das anlernen. Wir müssen ja gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen, die uns davon unterscheiden, einfach nur eine studentische Hilfskraft zu sein. Und die Mitarbeiter, die wir jetzt im Restaurant zum Beispiel haben, die Gäste bedienen, da ist es ja so, dass die ja ein wahnsinnig großes Portfolio mitbringen müssen. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass man ja auf jeden Fall am besten irgendwie 3 oder 4 Sprachen fließen könnte. Und dann in der Politik bewandert, also aktuell immer belesen. Psychologiestudium wäre uns nicht schlecht, weil wir müssen uns ja immer zu jeder Situation perfekt verhalten und auch immer die Gedanken, das macht ja eigentlich auch Spaß, aber die Gedanken des Gastes schon erraten und wir dürfen halt auch nie negative Emotionen zeigen, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, dass uns das so extrem aberkannt wird. Mhm. Wenn wir gedemütigt werden oder schlecht behandelt, wird von uns tatsächlich erwartet, dass wir das schlucken. Und ich denke, das hat sich aber auch gewandelt. Also dieses Gästeklientel, was Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau, so behandelt und unseren Berufsstand, das ist immer weniger geworden, so wie wir es ja eben auch schon mal gesagt haben. Aber wenn die dann mal kommen, dann klingeln bei mir übrigens auch alle Alarmglocken.
Also ja. Ja, ja, das ist tatsächlich, also du hast gerade so viele Punkte mit in die letzten 3 Minuten gelegt, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich als erstes ansetzen will. Mich würde, glaube ich, jetzt erstmal interessieren, was du auf die Frage antworten würdest, die du mir gerade gestellt hast.
Ha, nämlich, das wird ja richtig interessant hier heute.
Ich weiß, lass uns mal reingehen in diese Untief.
Aber ich hoffe, liebe Zuhörer, Zeit wird gebracht. Das wird heute noch was bei uns.
Ja, aber das ist, ich habe ja jetzt auch die Gelegenheit, dich auf die Art professionell und persönlich noch besser kennenzulernen. Aber gab es bei dir mal einen Moment, wo du dich als Frau, weiß ich nicht, also wo du gemerkt hast, Mensch, es macht gerade einen Unterschied, dass ich hier 2 X-Chromosome mit an den Tisch gebracht habe?
Oh, das hatte ich oft.
Oder vielleicht unternehmerisch sogar.
Also natürlich diese Gastsituation, über die wir eben schon mal gesprochen haben, die du eben auch schon beschrieben hast, dass manchmal Menschen, die sich in meinem Restaurant befinden, nicht vorstellen können, dass ich die Besitzerin bin.
Ja, also du bist dann so die Frau von, oder?
Ja, gut, das hatte ich jetzt auch. Das war auch nach der Scheidung, war das uns sehr interessant. Mich sowohl Gäste als auch Lieferanten mal gefragt. Frau, was machen Sie denn hier?
Ja, dann habe ich genau so reagiert. Ist mein Laden? Oder
nee, dann hab ich gesagt,
was machen Sie hier?
Das ist mein Hobby, sage ich dann immer.
Super,
wunderbar. Ja. Ja. Was ich immer sehr interessant, aber das ist auch wieder, glaube ich, ein anderes Thema. Und dann gehen wir auch zu tief in die ganze Geschichte rein, was ich immer sehr interessant finde, wenn Gastronomenpärchen sich trennen, dass immer alle davon ausgehen, dass die Frau das irgendwie so ein kleines Accessoire ist.
Ja.
Ein Glück sind unsere Stammgäste ja so, dass sie von Anfang an immer wussten, dass das halt ein Gemeinschaftsprojekt bei uns ist und unsere gemeinsame Leidenschaft und unser Lebensprojekt. Deswegen ist das alles gut so.
Aber aus aktuellem Anlass nehme ich diesen Ball jetzt einmal, den du mir dazu wirfst. Also es geht ja quasi so ein bisschen um diese Räume der Macht in wo die großen Fische in unserem kleinen Teich, der Teich der Gastronomie ist, schwimmen. Und inzwischen darf ich ab und zu in diese Räume rein. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich, glaube ich, sehr bemüht war in den letzten Monaten, mir für mein Thema, nämlich dieses ganze Service-Thema, von dem ich denke, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es zu wenig Beachtung findet, mit einem Scheinwerferlicht zu versehen, dass das gehört wird, weil ich denke, dass es das verdient. Und manchmal werde ich jetzt zu so Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden, Gruppeninterviews von Gastronomen eingeladen. Und wahrscheinlich manchmal auch echt nur, weil den Set X-Chromosomen am Tisch fehlt. Aber ich bin froh über diesen Druck, der da inzwischen da ist, über diesen Abbildungsdruck. Darüber, dass was fehlt, wenn jetzt keine Frau mit am Tisch sitzt. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich dann die Gelegenheit habe, da was zu sagen. Und was ich manchmal schon merke, und wir bewegen uns einfach in einem männerdominierten Berufsfeld, ist, ich merke manchmal schon, ich bin am Anfang so ein bisschen der Störenfried am Tisch. Ne? So die
ja, ich kenne das ganz gut. Also, hast du auch das Gefühl? Dass, wenn zum Beispiel euer Restaurant angefragt wird, auf jeden Fall Max viel mehr angefragt wird als du, obwohl ihr gleichberechtigte Teilhaber seid am Restaurant.
Ja.
Ist verrückt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Sichtbarkeit und ein anderer Wunsch auch der Abbildung. Ich meine, ich verstehe ein Stück weit auch, dass dieses ganze Kreieren, dieses Schöpfergott-Ding, dieses, was auf dem Teller passiert, diese Faszination und auch diese Vermarktbarkeit von Köchen, das ist, glaube ich, ein dankbareres Thema, als erstens diesen geschäftlichen Unterbau zu fokussieren und zweitens auch den Servicebereich. Ich glaube, das ist schwerer darstellbar, schwerer skalierbar und vielleicht ist es manchmal auch, wenn man es erzählt, komplexer. Also damit will ich jetzt überhaupt nicht den Kochberuf schmälern, aber man hat so diese Rockstar-Darstellbarkeit, so dieser Typ, der irgendwie sich selbst so auf diesen Teller bringt. Aber
findest du nicht auch, also der Gedanken kommt mir gerade, den hatte ich vorher auch gar nicht,
dass es auch was mit Respekt zu tun hat. Also mir, ich habe jetzt so dieses, ein kleines Beispiel im Kopf vom 11 Madison in New York. Mhm. So wie es früher existiert hat mit den zwei Teilhabern des Restaurants, dass die ganz anders wahrgenommen worden sind. Also wirklich als sehr vergleichbare Repräsentanten dieses Restaurants und die auch immer zusammen in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und da war es, das habe ich auf diesen 50 Best Veranstaltungen auch gesehen, hat es keinen Unterschied gemacht, dass der eine irgendwie Koch war und der andere den administrativen Bereich gemacht hat. Und ich finde, das fehlt uns so ein bisschen hier.
Ja.
Diese Wahrnehmung. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe genau, was du meinst. Und ich glaube, dass du das auf der Ebene besser beurteilen kannst tatsächlich als ich. Weil ich gerade auf dieser Weltbühne noch nie zu Gast war. Und ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nicht. Ich vermag gerade auch wirklich nicht so richtig zu sagen, inwiefern da so ein kleiner versteckter Sexismus vielleicht noch drin ist. Oder vielleicht gar nicht so unverhohlen, wenn man mal ehrlich ist, sondern vielleicht sogar ein ziemlich offensichtlicher. Ich merke nur, das ist das Einzige, was ich... Also mich würde es nicht überraschen, so kann ich es, glaube ich, sagen. Und ich merke, dass wenn es darum geht, dass man sich diese Räume erobert oder diesen Platz am Tisch, dass ich merke, dass... Wenn so die Männer in der Szene sich so begrüßen und so ankumpeln und so ihren kleinen Battle um Redezeit haben und ihre typischen Gesten und so, dass es eben manchmal schon dieses Gefühl gibt von, boah krass, ich bin auf jeden Fall der Eindringling am Tisch. Und die anderen haben so ihre Gesten und ihren Lingo und sind manchmal fast ein bisschen vorsichtig, wenn ich mit dabei bin, weil nichts Falsches sagen hier jetzt, der Spion sitzt am Tisch und hört mit. Und ich merke auch, dass es dann manchmal, und ich glaube, das liegt tatsächlich so ein bisschen daran, dass diese Arten und Weisen, wie Männer mit Macht sich begegnen, die haben halt auch so gewisse Rituale. Und ich denke gerade, wenn ich da einmal abschweifen darf, denke gerade so ein bisschen daran, kannst du dich noch dran erinnern, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, wie es diese unglaublichen Diskussionen gab darüber, ich glaube, der erste Staatsempfang war mit Frankreich und Sarkozy und der hat sie mit einem Küsschen begrüßt. Und es ging so ganz, ganz doll drum, was sind denn die Gesten der Macht und was ist eine weibliche Geste
von
Macht?
So ganz ehrlich, das Einzige, woran ich mich erinnere, was das angeht, und da war ich entsetzt, ich weiß, dass Angela Merkel einmal in ihrer ganzen Laufbahn als Bundeskanzlerin ein Kleid anhatte mit Ausschnitt.
Ach ja.
Das war, glaube ich, Bayreuth.
Ja, genau, richtig, die Festspiele. Glaub,
ja.
Ja, da haben sie sich alle total aufgemantelt.
Und da gab es eine Diskussion darüber, ob das dann angebracht wäre und angemessen. Und ganz ehrlich, bei all dem, was sie geleistet hat, man kann ja der Meinung sein, politischer Meinung sein, wie man will, aber die Leistung, die sie gebracht hat, ist unangefochten. Mhm. Und das kann doch nicht an einem Ausschnitt eines Kleides irgendwie gemacht werden.
Also wenn man jetzt anknüpft an dieses, was sind denn die Gesten weiblicher Macht und so, muss man ja eigentlich sagen, dass das gerade am Beispiel Angela Merkel so eine totale Anpassungsleistung fast schon war an so eine männliche Formensprache, weil sie ja quasi ihre Kurvigkeit immer verdeckt hat in diesen typischen Hosenanzügen und also gerade eben nicht drauf anspielen wollte, ich bin übrigens eine Frau.
Was ich nur so ein bisschen indirekt so ein bisschen schade finde, dass sie sich da so neutral gehalten hat.
Aber guck mal, natürlich dein Beispiel in Bayreuth ist ja ein total, also ist ja, dass das eskaliert wird, wenn diese Frau mal irgendwie ihre Möpse zeigt. Also jetzt muss man sich mal überlegen, worüber echauffieren sich denn da alle gerade? Alles klar, ja, okay, diese Frau hätte Kinder säugen können. Das ist das, was man sieht in diesem Kleid. Ist das so schlimm, ja? Also ist das jetzt eine Sexualisierung, die irgendwie verboten ist in diesem... Also unglaublich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, regt man sich nur auf.
Ja, ich meine, wenn man das aber runterbricht, dann ist es ja so, dass gerade diese... Möpse,
wenn das Wort schon so reinwirft.
Ich habe das sehr poetisch formuliert gerade.
Ja, oft ein Anhaltspunkt für Männer, Arbeitskolleginnen,
ja,
daran einen Kommentar zu lassen. Das finde ich zum Beispiel vollkommen unangebracht.
Ja.
Also ich lache jetzt dabei, aber eigentlich ist das überhaupt nicht witzig. Ich, ehrlich gesagt, bin so aufgewachsen und ich glaube, das ist relativ ähnlich, dass wir so trotz unserer Erziehung, die, glaube ich, so eher, das hat man heute nicht mehr so, katholisch, relativ konservativ, aber was so Sexualität und Diversity angeht, bin ich sehr offen erzogen worden. Und mir war das irgendwie neu, dass zum Beispiel das wahnsinnig interessant ist, dass jemand schwul ist, also homosexuell ist und gleichgeschlechtliche lieben. Oder dass man nicht so erfolgreich sein könnte, weil man eine Frau ist. Also damit bin ich gar nicht aufgewachsen, weil mein Vater war, wie sagt man denn, Lehrer. Ich glaube, man sagt Lehrer.
Dieser exotische Beruf.
Dieser exotische Beruf des Lehrers, Oberstudienrat für Chemie und Physik. Und das heißt natürlich auch ein sehr analytischer Mensch, der mir das auch versucht hat beizubringen. Ich mochte auch einen Teil davon sehr gerne. Das war völlig geschlechterunspezifisch, weil ich habe drei Brüder und das war denen egal. Also Hauptsache alle Kinder lernen Mathe, Physik und Chemie.
Das heißt, dein Vater wusste relativ früh, dass auch du als Mädchen zwei intakte und gut funktionierende Großhirnhälften unter deiner Schädeldecke beherbergst. Genau. Das ist gut. Mit diesem Wissen aufzuwachsen ist schon mal was Gutes. Ja, ich bin auch nicht erzogen worden in einem Klima, das mir suggeriert hat, du hast ein Hemmnis, weil du eine Frau bist. Überhaupt nicht. Aber ich habe das später, glaube ich, und auch gar nicht mehr so offen, wie das meine Mutter ihrer Zeit wahrscheinlich immer wieder mal bemerken musste. Aber ich habe das dann halt einfach aus so perfideren Sachen gemerkt. Und dieses Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist so, ich finde es so vertrackt, weil dann hat man so eine Interviewsituation und da sitzen dann so ein paar gastronomische Silberrücken und dann sitze ich und dann haben die ihre Gesten und die haben ihre Witze und man hat das Eindringlingsgefühl und dann fängt die Diskussion an und man merkt dann, okay, der mit der meisten Macht, der beantwortet jetzt erstmal die erste Frage. Und dann kommt der in der Hackordnung Zweite, der beantwortet die zweite Frage. Und dann kommt der Dritte, der beantwortet die dritte Frage. Und ich denke die ganze Zeit, wie läuft das hier? Wird man direkt angesprochen? Wann weiß ich, wann ich was sagen darf? Fuck, ich bin ja, weil ich so weiblich erzogen bin, ich warte erstmal, wo ist denn hier mein Platz? Und das hat mich, mir ist das in Echtzeit in dieser Situation klar geworden. Ich habe hier nicht diesen zugewiesenen Platz. Es ist nicht wie mit einer Unterhaltung mit Unternehmerinnen, wo jeder dir diesen Raum lässt und wo man vielleicht auch merkt, oh, du hast noch gar nichts gesagt heute. Wie geht's denn dir damit? Was ist denn deine Meinung dazu? Ich habe gemerkt, oh krass, für den Einstieg brauche ich einen Moderator, der mir so eine Gesprächszeit zuteilt, weil mir die nötige Aggression fehlt, jetzt hier irgendwie mein Platzhirschgebaren rauszuholen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, aber untergehen will ich jetzt an diesem Tisch auch nicht. Und weil mich, ich werde hier nicht gefragt jetzt. Da geht's um Redezeit gerade. Da geht's darum, dass jeder sein Konzept vermarktet. Da geht's darum, wie das hinterher gedruckt aussieht. Also muss ich jetzt anfangen, mir auch diesen Platz zu erstreiten. Und dann machst du das und dann sagt dir halt hinterher die Person mit der meisten Macht, oh, das war ja interessant, aber du redest schon auch ganz schön viel. Das war der Satz, den ich mir hinterher angehört habe. Und dann habe ich gedacht, oh krass, bin ich über meine Ufer getreten? Durfte ich nicht so viel sagen? Und dann habe ich mir den Mitschnitt hinterher angehört, weil mich das so verunsichert hat. Und ich finde, ich habe gute Sachen gesagt, inhaltlich, aber ich hatte die wenigste Redezeit von allen. Ja? Also nicht mit weitem Abstand, weil ich irgendwann gemerkt habe, oh, wenn du nicht laut wirst hier, dann kommst du zu kurz. Keiner sorgt dafür, dass das hier basisdemokratisch ist. Keiner sorgt hier für dich. Jeder sorgt für sich. So läuft das hier an diesem Tisch mit diesen mächtigen Männern. Und weil mich das, wie gesagt, ne, mich hat es verunsichert. Ich habe gedacht, oh Gott, war ich zu raumgreifend. Das hat mich richtig getroffen.
Du weißt, dass sich das keiner an dem Tisch gefragt hat, außer du, ne?
Ja, ich weiß. Ja, ich bin auch die einzige Person, glaube, die von jemandem gesagt gekriegt hat, oh, du redest aber ganz schön viel. Die anderen haben sich das bestimmt nicht hinterher um die Ohren gefeuert. Oh. Aber das war so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wow.
Und da, und vor allem, als ich hinterher den Beweis hatte, ne, also die erbarmungslose Uhr, ich habe wirklich wie eine Idiotin, ich habe mir dieses Band angehört und ich habe es halt einfach, ich hatte die Zahlen, ich hatte das in Zahlen, ich habe es nachgemessen. So, die Beweise sind auf meiner Seite. Und erst dann habe ich mich beruhigt und dachte so, das war jetzt Sexismus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die sind es nicht gewohnt, dass eine Frau sich Redezeit nimmt und... Weißt du, das war mit so einem suffisanten Lächeln dahin gesagt, die Schnatterliese, ne? Ah, da heißt es, hat zum Aber, ne? So, und in dem, da war ich richtig fuchsig.
Unglaublich, oder was wir noch alles machen müssen, damit sich das mal ändert.
Ja, ein bisschen was ist echt noch zu tun. Und jetzt reden wir noch gar nicht darüber, wie sich das monetär niederschlägt. Wir reden noch gar nicht über das Lohngefälle diesem Land.
Also da müssen wir, was können wir beide tun, um... diesen Dingen entgegenzuwirken oder sie zu verändern.
Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz, zu sehen, okay, ein bisschen Macht habe ich jetzt und wie nutze ich die?
Und das fängt ja natürlich auch bei so monetären Sachen an, also dass man wirklich darauf achtet, den Frauen genauso viel wie den Männern zu zahlen, in der gleichen Position, was selbstverständlich sein sollte.
Es aber noch nicht ist. Ich weiß nicht,
wie. Was ich ganz faszinierend finde. Also das habe ich auch noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Weil auch das ist in meiner Erziehung nicht vorgekommen. Ja. Also gut, ich habe es erlebt. Also davon abgesehen, dass mein Berufssegment nicht so angesehen ist wie das eines Superkochs und deswegen auch egal, welche Position ich hatte, es nicht adäquat vergütet wurde, nicht annähernd. Da auch viel passiert ist, ich habe das dann teilweise nachher rausbekommen, dass Männer in der gleichen Position viel mehr verdient haben. Ja. Und entweder muss ich mir dann selber an Ohr ziehen und sagen, ja, scheiße, schlecht verhandelt. Oder du stellst dein Licht unter den Scheffel. Oder du hattest vielleicht auch gar nicht die Chance
dafür. Du, ne? Aber ich glaube, das ist wieder ein Mix aus mehreren Sachen. Und man darf halt auch nicht vergessen, also ich finde, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, ich habe schlecht verhandelt, weil es gibt ja auch Gründe dafür, dass du schlecht verhandelst. Du bist vielleicht in der Art und Weise, wie du durch deine persönliche Geschichte gegangen bist. Du bist ja auch als Frau erzogen worden. Also bei aller Gleichberechtigung, bei aller Emanzipationsbemühung seitens der Eltern sind ja auch nicht nur die Eltern. Und ich bin auch lange nicht so aggressiv und fordernd in Gehaltsverhandlungen aufgetreten, wie, ich würde sagen, der durchschnittliche männliche Kollege. Und ich habe dir das, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir gemerkt haben, wir sind ja erst seit 5 Jahren Chefs. So. Und manchmal baut man auch Scheiße. Oder manchmal muss man Sachen lernen. Und uns ist aufgefallen, über die ersten 2 Jahre, dass wir sind in Gehaltsverhandlungen gegangen und haben erstmal unsere Karten nah bei unserer Brust gehalten. Dann verhandelst du mit jemandem und dann fällt dir auf, oh, krass, Frauen, wenn du denen die schwierige Frage stellst, was ist denn deine Gehaltsvorstellung? Ist auch eine schwierige Frage, habe ich auch immer gehasst. Und das war wirklich eindeutig feststellbar, Frauen haben durch die Bank kleinere Beträge genannt als Männer mit einem ähnlichen Hintergrund, mit einer ähnlichen Berufserfahrung, also mit einem ähnlichen beruflichen Stand sozusagen. Und am Anfang haben wir das dankbar angenommen und haben gesagt, na klar, ist doch super fürs Unternehmen, ne? Wir hätten Bewerberin XY jetzt auch irgendwie 150 Euro mehr gegeben, aber wenn die überhaupt nicht einfordert, dann ist doch super. So, das spart der Betrieb. Ganz genau, du hast die Zahlen im Blick. Und bei den vergleichbaren Männern war es eher so, dass die vielleicht ein bisschen höher gegriffen haben und du dann sagst, hör mal, hast du den Schuss eigentlich nicht gehört? Nee, auf gar keinen Fall, das ist dein Anfangsgehalt. So, also es ist mir in all dieser Zeit bei keiner einzigen Frau passiert, dass die das, was man eine unverschämte Vorstellung nennt und damit vielleicht auch wirklich eine Kompetenz zu handeln, ne? Dass man eher sagt, ich setze mal ein bisschen höher an und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Diese Chuzpe oder diesen Mut, den hatten die Frauen in den Gehaltsverhandlungen ganz häufig nicht. Da ging es eher so ein bisschen darum, dass man sich nicht als zu gierig präsentiert, weil das vielleicht ein schlechtes Licht auf einen wirft. Und erst als wir gemerkt haben, boah, krass, wir nehmen das und damit diskriminieren wir aber irgendwie doch strukturell, haben wir die Entscheidung, also auf Geschäftsführerebene getroffen, dass wir gesagt haben, so, und ab jetzt kriegt jeder dasselbe Einstiegsgehalt. Wir stellen diese Frage nicht mehr. Wir sagen einfach Summe X, damit fängst du bei uns an. Wir können hinterher leistungsorientiert nachverhandeln, wenn du ein halbes Jahr, Jahr oder ne, was auch immer bei uns warst. Und dann haben wir ein Nachgespräch. Aber das ist eben einfach, also dass wir quasi gemerkt haben, wir müssen auf der unternehmerischen Ebene dieses Gefälle ausschalten, damit wir uns nicht wie Arschlöcher verhalten, ja, sozusagen.
Ja, ja. Also wir haben das von vornherein so raus, also wir sind dem entgangen, sag ich jetzt mal, weil wir von vornherein gesagt haben, für die und die Position gibt es das.
Ja.
Also als Kunde kriegst du das, als Demi kriegst du das, als Chef, die Party, Chef, und das, um das neutral zu halten und gar nicht so eine Situation aufkommen zu lassen. Und aber uns ist es auch schon passiert,
das von Anfang an so zu machen.
Man fragt natürlich trotzdem immer während der Gespräche, was denn die Vorstellungen sind. Und ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht wie du, dass Frauen da oft viel weniger fordern, als sie eigentlich auch wert sind. Also was ist jetzt der Wert in dem Sinne? Da kann man jetzt auch den ganzen Tag drüber reden.
Man kann sagen, was es für dich wert ist, jemanden zu haben, der souverän die Arbeit macht, die du ihm übertragen willst. Und das ist ja genau das, was ihr in dem Moment macht. Ihr sagt, die Arbeit ist uns so und so viel wert. Und das heißt, ihr seid da reingegangen und habt dann auch immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass jemand verblüfft war, weil er so ein hohes Gehalt bekommt quasi, oder?
Ja, also ich hatte schon zweimal, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich leider nicht zahlen, das ist einfach zu wenig. Also ja. Kann ich nicht zahlen, weil ich denke,
das ist auch ein schöner Moment.
Ja, aber es ist ja auch, ganz ehrlich, das ist dann, habe ich mit, mein Hintergrund ist auch immer, ich meine, es müssen ja Mieten bezahlt werden,
ja, klar.
Lebenshaltungskosten, weiß ich nicht was. Und ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir in der Gastronomie jetzt keine Luxusgehälter zahlen, ja, aber es sollte ja trotzdem ein Arbeiten auf Augenhöhe sein und ein respektvolles Miteinander und man sollte viele Möglichkeiten bieten können. Und so ein Punkt, der mich noch sehr bewegt, ist, dass ich mir persönlich wünschen würde, mehr Bewerbungen in Küche und Service von Frauen zu erhalten.
Ja.
Also ich sehe das große Problem, dass wir gerne mehr Frauen in der Küche haben möchten, weil das macht auch einfach Spaß. Ich finde das sehr schön, weil ich mag auch diese Kommunikation. Und leider, und das ist ja auch so diese große Diskrepanz, es wird ja gefordert, wenn man jetzt zum Beispiel so Nominierungslisten sieht von Restaurants in Deutschland. Gehen wir nur mal von Deutschland aus. Mhm. Eigentlich ist es ein weltweites Problem, aber man kann es wirklich nach oben brechen. Dass wenn dann Nominierungen stattfinden für die Top 50, Top 100 in Deutschland, dass da halt meistens nur Männer nominiert sind. Und dann hatten wir ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren diesen großen Aufschrei, verständlicherweise auf der einen Seite, dass da halt sehr, sehr wenig Frauen nominiert sind. Nun ist es halt so, dass es halt auch ein hausgemachtes Problem ist.
Ja.
Ne? Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt ganz viele Top-Köchinnen hätten, die vergessen wurden zu nominieren, das muss man ja auch mal so sagen, sondern wir haben ja kaum Küchenchefinnen oder Chefinnen in Küchen, also Frauen in leitenden Positionen, die man nominieren könnte. Und das ist halt ein Problem, das gar nichts von unten nachkommt. Also wir haben generell ein Nachwuchsproblem in der Gastronomie, das ist jetzt kein Geheimnis. Sowohl, also unabhängig vom Geschlecht. Aber es ist halt so, dass wir halt schon seit langer, langer Zeit viel zu wenig Frauen haben, die Spaß haben, in die Gastronomie zu gehen. Und das hat natürlich auch seinen Grund, dass wir nicht die Möglichkeiten schaffen können oder dass es schwierig ist, die Möglichkeit zu schaffen für Frauen, die sich entscheiden möchten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und dann noch Karriere zu machen. Das ist sehr schwierig.
Ja.
Also ich möchte gerne, würde gerne.
Ja.
Aber es ist schwierig und da müsste der Staat auch ein bisschen behilflich sein, andere Möglichkeiten schaffen, die Kindergärten Öffnungszeiten zum Beispiel ein bisschen anpassen, dass es leichter ist für den Ehepartner, den männlichen, vielleicht zu Hause zu bleiben. Ja, das ist, also wenn ich mir überlege, ich hatte jetzt 2 Mitarbeiter, die diese Elternzeit genommen haben von 2x4 Wochen, die sie ja nehmen können, wenn das Kind geboren wird und man sich das so aufteilen kann. Und ich erinnere mich, was für ein schriftlicher Antragschaos, Überforderung Also wir sind so bürokratisch in Deutschland.
Ich finde einfach, dass wir unbürokratischer werden müssen. In vielerlei Hinsicht, aber vor allen Dingen im Familienwesen. Um Familien zu fördern und zu fördern, dass wenn beide Elternteile arbeiten gehen, das müssen sie ja heutzutage bei den hohen Mieten und den Nebenkosten, die wir haben, dass es halt auch besser aufgeteilt wird.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da gerade nur aus meinem persönlichen Freundeskreis berichten. Das hat wieder so ein bisschen was mit dem Lohngefälle zu tun. Ich habe relativ viele Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die Kinder bekommen haben in den letzten Jahren, wo ganz, ganz häufig auch nach der Phase der Entbindung und eben der ersten Wochen die Entscheidung, wer bleibt denn jetzt eigentlich mit dem Kind zu Hause, nach wirtschaftlichen Erwägungen vollzogen wurde. Und obwohl ich Verständnis dafür habe, ne, ist es natürlich total ätzend, dass du gerade deinen Karrierepfad unterbrichst für eine bestimmte Zeit, in der es dir auch nicht möglich ist, die Karriereleiter weiter zu erklimmen. Und dass du dann sagst, lieber Mann, geh doch du mal bitte zurück zu deiner Arbeit. Denn wenn von deinem Gehalt nur noch 60% da sind, dann ist das für uns als Familie viel, viel folgenschwerer, als wenn von meinem Gehalt nur noch 60% da sind. Denn das ist einfach viel, viel niedriger. Auch wenn ich vielleicht eine ganz, ganz ähnliche Tätigkeit ausübe wie du. Und das, das haut halt dann nochmal richtig rein.
Das ist ätzend.
Verrückt,
das ist, oder?
Ja, das ist wirklich ätzend. Und das sind keine Beziehungen, von denen ich jetzt sagen würde, also das sind gleichberechtigte Partner, weißt du? Also es sind jetzt nicht irgendwie Beziehungen, wo der Mann keinen Handschlag im Haushalt tut oder so, sondern das sind intelligente Menschen, die auf einem hohen Niveau eine Unterhaltung über Gleichberechtigung und Emanzipation auch führen, andauernd in ihrer Beziehung. Und das ist, und die treffen dann solche Entscheidungen, weil sie es ein Stück weit halt auch müssen, ne? Weil es nicht, es wird nicht aufgewogen. Und das sind so Situationen, in denen ich mir dann denke, boah, das ist halt so ein strukturelles Ding und das wird dann dadurch noch viel, viel stärker zementiert. Und auf unseren speziellen Bereich hin fokussiert, klar, man mit hier Abendarbeitszeiten und oft auch langen Tagen und ich weiß auch gar nicht, Ich kenne mich damit eben auch noch nicht so wirklich aus, aber wenn ich mir jetzt überlege, wir hätten eine Sous-Chefin oder so und die wäre jetzt einfach 6 Monate nicht da und käme dann wieder. Ich überlege mir gerade, ob, und wir haben ganz bestimmt kein Ellenbogenumfeld, aber wenn jetzt jemand einfach so 6 Monate ausfiele, ob das so leicht wäre, dann wieder genau an dem Punkt einzusteigen. Und also solche Sachen, wie machst du das, wie gestaltest du das, wie bekommst du es hin, dass durch die Arbeitsumfelder und die Erfordernisse des Berufs Diskriminierung in dem Bereich nicht stattfinden kann. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass es kein Anreiz ist für junge Frauen, sich unseren Wirkungskreis auszusuchen, wenn das gleichzeitig bedeutet, wenn ich mich dafür entscheide, Köchin zu werden, dann entscheide ich mich dagegen, Mutter zu werden. Das ist auch nicht fair, so eine Entscheidung jemandem abzufordern.
Oh, du hast jetzt aber wirklich was formuliert, worum ganz viele, glaube ich, jahrelang jetzt drum herum geredet haben. Aber letztendlich ist das die Quintessenz.
Ja, aber ich habe halt auch überhaupt gar keine Lösung. Weißt du? Nein, also nicht mal für meinen Laden. So, das ist fatal eigentlich, wenn du es dir genau überlegst. Und du hast mal gesagt, boah, am liebsten hätte ich so einen Betriebskindergarten.
Ach, absolut. Oh, das ist mein großer Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele Leute schütteln ja den Kopf, wenn
das hören. Nee, aber das ist einer der schönsten Sätze, den ich in den letzten Jahren dazu gehört habe.
So stelle ich mir das vor. Also ich bin ja so ein harmonieträchtiger Mensch. Also Menschen, die mich besser kennen, die wissen, dass das auch wirklich so gemeint ist. Ich sehe das wirklich, dass man einen Betrieb aufbaut, in dem Paare miteinander zusammenarbeiten können, Kinder bekommen können, wissen, dass ihr Kind gut aufgehoben ist, dass sie in diesen Betriebskindergarten gehen können, dass sie das Kind da wohl gut aufgehoben haben. Ja. Und dieses, was wir in Berlin, fehlt das ja auch, wir haben ja hier in Berlin nicht die Familien, die hier leben und wo du dann die Großeltern hast, die damit auf die Kinder aufpassen können.
Weil wir ja alle Zuzöglinge sind.
Ja, außer ja. Mir sind alle
in Berlin sind außer mir zugezogen.
Einzige Original. Aber das ist ja das Grundproblem. Und wenn du dann keine stabile Familie hast, wo die Großeltern noch mit da sind, und jetzt ist es ja noch schwieriger. Wenn ich mal gleich zum nächsten Thema springen darf.
Bitte.
Corona.
Ja, um Gottes Willen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Noch
alle auf eine zusätzliche Herausforderung gestellt hat.
Oh Gott,
ja. Jetzt was für eine verrückte Zeit. Ja, und wenn du jetzt keine Großeltern, nee, selbst wenn du jetzt Großeltern hast, bringt dir das ja auch nichts, weil du kannst die Kinder ja noch nicht mal hinschicken.
Nee, klar. Dann bringst du deine Oma und deinen Opa ja vielleicht um unter Zuhilfenahme deines Säuglings.
Also verrückt,
ja,
oder?
Klar, natürlich.
Also ist unglaublich. Und diese jetzige Situation, die wir haben, die macht mich jetzt so ein bisschen kirre, das Gefühl zu haben, dass man eigentlich so ganz gut mit 10.000 blauen Augen, früher waren es noch 2, dann waren es 3, jetzt sind schon, naja, ganz viele blauen Augen, irgendwie gut durch die Runde gekommen ist, durch diese Liefer- und Abholservice-Aktion, fucking great. Und
ja, das war ziemlich krass, was ihr da gemacht habt.
Aber eure Aktion war genauso krass.
Wir waren beide super.
Und dann denkt man sich so, ja, aber wir sind noch nicht im Herbst. Wir gehen jetzt in die Richtung.
Oh Gott.
Und wir wissen aber nicht, jetzt, wir haben immer noch Urlaubszeit in Berlin. Wir wissen nicht, was zurückkommt, was passiert. Und uns beiden, wie wir hier am Tisch sitzen, mit diesem wundervollen Champagner,
genau,
wissen ganz genau, dass wir dem ausgeliefert sind, diese Situation. Weil es kann passieren, dass das Erste, was zugemacht wird, wieder die Gastronomie ist.
Ja, ja, na klar, auch verständlicherweise. Also ich hatte auch...
Ich habe auch Verständnis.
Genau.
Auf der einen Seite habe ich das riesigste Verständnis dafür, weil wir müssen alles dafür tun, damit Menschen nicht krank werden und dann vielleicht Langzeitschäden haben und sterben. Und ich habe wirklich Verständnis dafür.
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele Menschen, die ihre Miete bezahlen müssen. Und was zu essen kaufen müssen, und ihre Kinder über die Runden bringen und ihre Familie über die Runden bringen. Und das natürlich auch, ohne dann Kredite aufnehmen zu müssen und wirklich leiden. Und das ist eine ganz krasse Zeit. Das bewegt mich momentan sehr, muss ich sagen.
Mir geht das auch so, weil das auch das erste Mal ist, dass, also nicht, dass jetzt alles in meiner Vergangenheit immer irgendwie total gut durchgeplant gewesen wäre. Aber jetzt gibt es da auf einmal diesen Apparat und dann eben auch einfach diese Dependenzverhältnisse. Also wie du es gerade gesagt hast, das ist ja, ihr habt 35 bis 40 Leute, deren Brot auf dem Tisch einfach irgendwie durch euren Laden mit erwirtschaftet wird. So. Und tolle Leute, und das ist ja bei uns auch so, das sind einfach Leute, die so hoch identifiziert uns ihre Zeit und ihre Expertise und ihre Leidenschaft zur Verfügung stellen. Und ich will das packen. Ich will das mit denen und für die packen. Und ich will ein guter Arbeitgeber sein und ich will alle möglichen Krisen so bravourös wie möglich und mit so wenigen blauen Augen wie möglich hinter mich bringen, weil das auch einfach, das wäre nicht fair, Mann. Also gerade für diese Leute, die sich so in deinen Dienst stellen und auch so an dich glauben und auch deinen Erfolg also zu einem Großteil mitbedingen, ne? Wenn deren Quittung dafür irgendwie ist, so, hier gibt es jetzt Einbußen und jetzt lassen wir dich hängen und wir können deinen Arbeitsplatz nicht halten oder was auch immer, ne? Das ist katastrophal und das willst du nicht und deswegen willst du es gut machen. Es ist trotzdem einfach gerade so schwierig, weil es so unplanbar ist. Keiner weiß, welche wirtschaftlichen Implikationen das langfristig haben wird. Ich glaube, wir beide sind da auch einfach in der glücklichen Lage, vielleicht auch durch kluge Entscheidungen, aber trotzdem eben auch einfach, weil wir renommierte und gut funktionierende Betriebe haben, dass wir die hoffentlich einigermaßen gesund durch diese Krise kriegen und hatten vielleicht auch ein paar gute Jahre jetzt und haben vielleicht auch ein Rücklagenkonto aufgebaut und so und Kredite abbezahlen können. Und wenn du jetzt ein Restaurant hast, das nicht in der glücklichen Position ist, da einigermaßen gut aufgestellt in so eine Krise zu gehen, bleibt dir vielleicht auch keine andere Möglichkeit, als erstmal zu sagen, so, hör zu,
ja, wir bauen Personal ab. Ich denke, da sollte man ja wirklich auch denen keinen Vorwurf machen.
Nee,
ich denke, nein, das ist halt, jeder hat seine eigene Situation.
Ja.
Und manche sind ja auch erst vielleicht gerade am Anfang gewesen.
Mhm.
Und wenn du gerade in die Selbstständigkeit gehst und eigentlich wirklich noch am Anfang bist und noch gar keine Liquidität aufgebaut hast und dann kommt Corona, na dann kannst du, glaube ich, gar nichts anderes machen.
Und genau, das glaube ich auch. Und weißt du, wenn wir beide jetzt zu einer Bank gehen und schon was vorzuweisen haben und sagen, guck mal, ganz grundsätzlich haben wir uns jetzt in den letzten Jahren ausgewiesen als Leute, die wirtschaften können und die irgendwie Unternehmergeist zeigen und flexibel auf Situationen reagieren. Wenn du die Chance noch gar nicht hattest, weil das vielleicht jetzt erst dein zweites Geschäftsjahr ist oder so, dann sagt vielleicht auch keine Bank, na klar, hier hast du mein ganzes Geld.
Und du zahlst auch keine Zinsen übrigens.
Du hast, das wär's, ne? Du hast so ein freundliches Gesicht.
Ja. Es gibt diesen wundervollen Roman vom Winde verweht, der mich in meiner Kindheit geprägt hat, weil meine Mutter hat eine Erstausgabe davon und hat sie mir gegeben, als ich sehr jung war. Und die habe ich gelesen. Und obwohl sie nicht, wie wir heute wissen, politisch korrekt ist, gibt es doch Szenen da drin, wie Scarlett O'Hara auf ihrer Erde steht und sagt, das bin ich, das ist meine Zukunft, das ist die Zukunft meiner Familie. Und die ist ja, das mache ich jetzt nicht, aber sie ist über Leichen gegangen und hat wirklich ihre Familie durchgebracht und hat gesagt, Tara ist mein Ding. Und das Restaurant im Haus ist mein Tara. Mhm. Und ich habe das so hart für gearbeitet. Wir haben da so hart für gearbeitet. Wir haben wirklich viel auch einstecken müssen in den letzten 10 Jahren und auch die Jahre davor, um überhaupt dahin zu kommen, dass ich ehrlich gesagt nicht bereit bin, das irgendeiner Krise zu überlassen. Also da laufe ich ja, da werde ich ja richtig warm. Ne?
Und das ist ganz cool, gerade auch dieses Kämpferische und dieses,
ne, ich unterwerfe mich diesen Dynamiken nicht. Ne? Sondern es ist einfach so, warum verdammte Scheiße, das sage ich jetzt mal so offen, ich lasse mich doch jetzt nicht davon unterbuttern. Ich werde bis zur letzten Sekunde kämpfen. Und erst dann, wenn ich weiß, für mich persönlich, ich habe wirklich alles getan, was ich tun kann, was in meiner Macht stand, um das dahin zu bringen, dann weiß ich, das ist vorbei. Aber vorher ist es nicht vorbei. Muss ich ganz ehrlich sagen, das lasse ich mir auch nicht vom Butterbrot nehmen, weil dafür habe ich zu lange gekämpft. Das ist ja meine Altersvorsorge, das ist Tims Altersvorsorge, das ist auch die Altersvorsorge unserer Mitarbeiter. Aber ganz ehrlich, ich kann, das ist leider, das liegt in meiner Natur, ich kann mich solchen Dingen nicht erlegen. Also vielleicht bin ich deswegen auch so nervig und deswegen bin ich vielleicht auch selbstständig. Und deswegen
ich wollte gerade sagen, für mich klingt das wie eine sehr, sehr gute Voraussetzung von Unternehmerqualität. Also in diesem Moment, wenn man so eine gehauen kriegt, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern zu sagen, na, ich bin jetzt erstmal störrisch und ich akquiriere erstmal alle meine Ressourcen und gehe dagegen an und ich lasse mir was einfallen. Und okay, die Karten werden neu gemischt hier, also stelle ich mich auch mal neu auf. Das finde ich, ich glaube, dass das Unternehmergeist ist, wenn man es mal wirklich, weiß ich nicht, streng sieht vielleicht sogar. Und ich habe gerade auch gedacht, dass, also was ich merke, dass mich auch immer besser macht, Und mir eine Antriebsenergie gibt, ist tatsächlich Mitarbeiterverantwortung. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich manche Dinge für mich alleine so machen würde. Aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, Mensch, das Personalessen morgen, ich muss den Leuten in die Augen gucken können, ich bin für die verantwortlich, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, also nicht, dass ich will mich jetzt gar nicht selbst beweihräuchern und ich habe ganz bestimmt auch schon ganz viele richtig ätzende Entscheidungen getroffen und auch dumme Entscheidungen und mir hat mal jemand gesagt, es dauert eine Weile, bis man ein guter Koch ist und dann dauert es aber auch noch mal eine Weile, ich glaube 7 Jahre. Dauert 7 Jahre, bis man ein guter Koch ist und dann dauert es noch mal 7 Jahre, bis man ein guter Chef ist. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr gerade gebrochen, aber ich habe mir so, also was ich schon gemerkt habe ist, also spreche ich jetzt für mich ganz persönlich, dieser, es ist schon eine Entwicklung dahin zu, ich kann Mitarbeiterverantwortung tragen, ich krieg's irgendwie gut hin, gerade vielleicht auch mal eine unpopuläre Entscheidung zu verkünden, einen Privilegienverlust, ich kann irgendwie jemanden feuern, wenn es nötig ist, aber ich kann eben auch jemandem eine Gehaltserhöhung geben. Und würdest du sagen, dass du so eine persönliche Entwicklung als Führungsperson, muss man ja sagen, in dem Bereich, nachzeichnen kannst, retrospektiv, und dass es so ein paar Sachen gab, wo du gemerkt hast, da habe ich Schwächen, daran muss ich feilen, damit ich das gut mache? Sagst du von dir, du bist eine gute Chefin?
Boah, Also wäre ich jetzt ein Mann, würde ich sagen, ja, klar. Als Frau gucke ich mir das von außen nochmal an und sage, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Aber ja, ich denke schon. Nein, das ist die falsche Antwort. Ja, ich bin eine gute Chefin, weil mich interessiert, wie es meinen Mitarbeitern geht. Hm. Und
weil deine Zahlen stimmen auch?
Na ja, und weil wir ja wissen, dass ich so ein getriebener Mensch bin und versuche immer alles perfekt zu machen, stehe ich mir vielleicht manchmal da auch ein bisschen im Weg. Und, aber so generell als Arbeitgeberin, als Chefin, denke ich, dass die Tendenzen sehr, sehr gut sind. Also es sind immer wieder Sachen, die ich entdecke, wo ich mir denke, ah, da könntest du vielleicht noch was schaffen, was dich als Arbeitgeber attraktiver macht. Gerade was, und das ist ja so mein Thema, Familie angeht, obwohl ich ja selber jetzt keine Kinder habe, ist es mir sehr wichtig, dass die Menschen, die für mich arbeiten, ob jetzt Mann oder Frau, spielt jetzt keine Rolle, mit ihren Kindern sich bei uns wohlfühlen, als Familie. Dass sie wissen, wenn sie ein Problem haben, wenn das Kind krank wird, wenn es eine kurzfristige Sache gibt, Krankheit, Urlaub, andere Probleme, dass man zu uns kommen kann und dass man dafür nicht verurteilt wird und dass man auch keinen blöden Spruch gedrückt kriegt. Ach, schon wieder krank. Ach, das Kind schon wieder krank. Weiß ich nicht was. Nee, das mag ich gar nicht. Das ist einfach etwas...
Ist aber ziemlich Usus eigentlich, ne? Also wenn ich mir jetzt so überlege, auch wie... Doch, also wie ich das auch so erzählt bekomme, teilweise. Es ist ja auch tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass man jetzt so personalplanerisch tätig ist, es ist, glaube ich, immer so ein Moment von, oh fuck, jetzt fallen hier irgendwie zwei Leute aus. Das ist ja für die Person, die das auffangen muss, immer ein Stressor. Ja,
das entsteht immer wieder. Vor allen Dingen ist es ja, wenn einer krank ist, sind gleich alle krank, muss man ja auch mal so sagen. Es ist ja immer Murphys Gesetz, was da irgendwie noch mitkommt. Und wir haben ja auch diese Problematik, dass wir dadurch, dass wir so familienfreundlich sind und das fördern, dass natürlich alle Kinder irgendwann in dieses Schulalter kommen und das heißt natürlich Schulferien und das heißt, dass alle in den Schulferien Urlaub brauchen. Und das ist ja das, wovon ich immer weg wollte. Klar. Ich wollte eigentlich bis auf Weihnachten, Feiertage, Ostern, Pfingsten und Silvester und die Feiertage dazwischen ja eigentlich machen wir ja auf, damit es halt auch die Liquidität erhalten bleibt fürs Unternehmen. Aber tendenziell war eigentlich das Thema, dass wir das erste Mal seit 9 Jahren wieder in den Sommerferien mal zumachen wollten, eine Woche. Also das haben wir dann auch gespart.
Aber es hat, das hat nicht funktioniert
jetzt. Corona und dann das ging nicht. Wir mussten es jetzt auflassen,
weil wir
mussten
auch ja nicht
gucken,
gemacht.
Wie wir es irgendwie finanziell gestellt haben. Das ist wirklich jeder Euro, der reinkommt, ist dann wichtig. Und dann mussten wir es ein bisschen auseinanderzerren. Das ist die einzigste harte Entscheidung, die ich dieses Jahr personaltechnisch treffen musste, dass ich gesagt habe, Leute, es tut mir leid. Unser Betriebsurlaub ist hiermit aufgehoben. Verteilt euch die Urlaube. Diejenigen, die die ersten Urlaubsanträge damals eingereicht haben, kriegen den Zuschlag. Und da müssen wir uns aufteilen. Und da müssen wir es gerecht versuchen zu verteilen. Aber da denke ich auch mal, müsst ihr dann auch Verständnis für haben, dass es halt dann nicht funktioniert.
Aber das war auch so, nehme ich an, oder?
Sie haben alle mitgezogen. Das finde ich ganz toll. Ja. Das hat mich auch sehr beeindruckt und gerührt natürlich auch. Und da ist natürlich auch Freude dahinter, dass man dann so unterstützt wird und dass man das Gefühl hat, dass man wirklich an einem Strang zieht.
Mhm. Ja. Ja, das gehört so zu den gloriosen Momenten in aller...
Ja, das sind schöne Momente,
doch, oder?
Ja. Als Frauen in der Gastronomie.
Ja, ziemlich toll.
Liebe Ilona, für heute machen wir Schluss. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst.
Danke, dass ich durfte.
Hat viel Spaß gemacht. Es war sehr interaktiv und sehr befruchtend, dass wir über all das gesprochen haben. Und so offen auch. Vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, aber es ist ja auch, ich würde sagen, es ist Safe Space. Ich genieße es auch, mit jemandem so offen sprechen zu können über die Dinge, die einen so umtreiben.
Ja, aber es ist ja auch nicht so natürlich, dass man da trotzdem so offen darüber redet. Weil oft haben ja Frauen auch Angst, so offen zu reden, weil sie denken, dass das Konsequenzen für sie hat oder dass Leute sie verurteilen. Und insofern finde ich das umso wunderbarer und bezaubernder und toller. Ich weiß gar nicht, das Wort gibt es ja gar nicht, ich finde es trotzdem toller.
Doch, ab jetzt gibt es das.
Ja, haben wir jetzt gerade erschaffen. Nein, ich meine es sehr ernst, weil die Erfahrung aus den Gesprächen, die ich hatte, ist, dass viele eine Geschichte zu erzählen haben, aber oft auch die Angst dahinter steckt, dass man in der Öffentlichkeit dann dafür verurteilt wird, für die Gedanken und das Gespräch über die Rolle der Frau, was ich ein bisschen schade finde.
Natürlich gibt es manchmal Gegenwind, ne? Verstehe ich auch. Ich würde mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen, wenn ich fingerdick welche hätte. Also ich beklage mich nicht, ich habe genug Butter auf meinem Brot, aber jetzt einmal ganz kurz, weiß ich nicht, die letzten 3000 Jahre geschlechterspezifisch zu betonen, das verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass man da erstmal schwerfällig ist, wenn man sich bewegen muss und ein bisschen was von seinem Territorium verliert. Aber ich glaube, dass es unabdingbar ist, dass genug Leute laut werden und unbequem und Dinge einfordern, damit die passieren. Ja. Also deswegen, jedes Forum ist großartig. Ich finde es auch toll, dass du einen Podcast machst, der sich mit Frauen in der Gastronomie beschäftigt und da ein Forum bietet. Das gibt's noch nicht.
Soweit ich weiß, noch nicht.
Nee, das gibt's nicht. Also ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen umgetan, das gibt's nicht.
Na, dann wollen wir hoffen, dass es fruchtet und vielleicht mehr, vielleicht das Thema aufgreifen. Aber ich finde, dass es schon mal ganz toll ist, die Themen, über die wir heute gesprochen haben, dass die sehr, sehr wichtig sind, dass wir mit unserer Stimme etwas sagen können und dass wir das frei tun können. Das ist ein großes Privileg. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, das stimmt.
Ja. Und damit würde ich sagen, beende ich den Podcast mit dieser Dankbarkeit dafür, in einem solchen Land zu leben, wo man seine Meinung frei äußern kann. Vielen Dank für deinen Besuch, Ilona.
Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Viel Östro-Genialität raus in den Äther.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Raue. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast@frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter @marianraue.